Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wie kann ich KI rechtssicher einsetzen und verstecken sich die größten Probleme in dem ganzen Bereich KI vielleicht gar nicht in den Tools, sondern sitzen vor dem Bildschirm? Diese Fragen beantworten wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Dr. Thomas Schwenke von der gleichnamigen Kanzlei, dazu von datenschutzgenerator.de und jetzt auch Gründer der KI-Kompetenzplattform certready.eu. So, lieber Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hoffe, das Intro, da war alles drin, was du gerade machst.
Ja, das war drin und zuletzt veröffentlicht das Buch Recht für Online-Marketing und KI. Guten Morgen, hallo.
Sehr schön. So, dann habe ich jetzt auch alles mit drin. Ich habe es gerade mit reingenommen. Sitzen die größten Gefahren im Bereich KI und Recht vor dem Monitor? Sind die Menschen der größte Risikofaktor?
Ja, kann man durchaus so sagen, wobei bei neuen Technologien ist es immer so, dass man häufig nicht weiß, in welcher Richtung die sich abentwickeln, welche Strategien dahinter die Anbieter verfolgen. Deswegen, das kann man mit diesem Vorbehalt kann man aber doch sagen, dass meistens sind es doch die Personen vor dem Bildschirm, die begeistert sind von einer neuen Technologie und nicht an die Risiken denken. Also etwas ganz Menschliches, würde ich sagen.
Dann lass uns doch mal ein bisschen eintauchen heute. Wir wollen jetzt mal gucken, also wie können wir KI möglichst rechtssicher einsetzen? Auch wie ist die Rechtslage überhaupt? Also gibt es da schon irgendwie Sachen, an die wir uns halten können? Wie würdest du das einschätzen? Ist das jetzt gerade eher das Thema Minenfeld, dass man im Prinzip mehr Fehler machen kann, als dass man was richtig machen kann, oder können wir es eigentlich beherrschen?
Ich würde sagen, man kann es beherrschen. Also on detail, ich wiederhole mich, neue Technologie, rechtliche Herausforderung, vieles weiß man on detail noch nicht, aber für den alltäglichen Einsatz ist es beherrschbar.
Jetzt hast du auch noch ein Buch dazu geschrieben, du hast eine Plattform dazu gemacht. Wahrscheinlich kriegst du relativ viele Fragen im Moment dann zu dem ganzen KI-Thema, bist auch regelmäßig auf der Bühne. Wahrscheinlich belagern dich die Leute dann da, um dann schnell einen kostenlosen Rat irgendwie noch mit abzugreifen. Was sind da so die häufigsten Fragen, die dann bei dir landen?
Die häufigsten Fragen betreffen das Urheber- und das Datenschutzrecht. Das heißt, wenn ich Werke mit der KI erstelle, Ergebnisse, darf ich sie einfach so nutzen? Dürfen andere sie so einfach nutzen? Da besteht viel Unsicherheit. Wie ist es, wenn ich fremde Inhalte verarbeite? Und natürlich auch der Datenschutz, weil die häufigste Nutzung, würde ich sagen, ist, KI als Hilfswerkzeug im Alltag zu benutzen. Und da gehört zum Beispiel der E-Mail-Verkehr hinzu. Und es passiert sehr häufig, dass Menschen einfach E-Mails in eine KI eingeben und sagen, beantworte mir diese E-Mails. Oder hier haben wir Kundendaten, werte diese Kundendaten einfach aus. Und dabei werden natürlich viele personenbezogene Daten, der Verfasser der E-Mails, der Menschen, die Kunden sind, in fremde KI-Systeme hochgeladen, ohne häufig zu wissen, was mit den Daten hinterher passiert.
Dann gehen wir auf die Fälle gleich auch mal ein. Gibt es auch Punkte vorher noch, wo du das Gefühl hast, oder, boah, da wird total Panik geschoben, aber es ist eigentlich total unnötig?
Beim Urheberrecht würde ich sagen, herrscht mehr Unsicherheit, als es sein sollte. Also viele wissen zum Beispiel nicht, dass KI-Werke urheberrechtlich zumindest nach derzeitigem Stand nicht geschützt sind. Das heißt, jeder darf sie einfach so kopieren. Und da herrscht eine große Unsicherheit, im Hinblick zu, vor allem auf rechtliche Beziehungen. Zum Beispiel, wie ist es, wenn ich von jemandem beauftragt werde, darf ich da einfach Bilder mit Hilfe der KI generieren? Und das kann man relativ einfach regeln, indem man es einfach kurz vereinbart. Also in der Regel gibt es keine Probleme, weil die Auftraggeber möchten auch möglichst kostengünstig arbeiten. Vor allem zum Beispiel im SEO-Bereich, im Marketing-Bereich sagen viele häufig, ja okay, wenn das irgendwie Alltagsbilder sind, habe ich gar kein Problem mit. Und da machen sich viele Sorgen. Und auch was KI-erstellte Werke angeht. Denn viele befürchten, dass das, was die KI herstellt, dass es Kopien fremder Werke sind. Das ist aber in der Regel die Ausnahme. Um tatsächlich mithilfe eines KI-Ergebnisses fremde Urheberrechte zu verletzen, das bedarf einer gewissen Herausforderung. Also man müsste sagen, kopiere mir bitte diese Anzeige, dass sie fast genauso aussieht, aber nur mit meinem Unternehmenslogo. Das wäre ein Fall, da müsste man sich Gedanken machen. Wenn ich jetzt aber sage, bitte erstell mir eine Fantasielandschaft mit einer Fantasieperson, die mein Produkt in die Luft hält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gegen fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte verstößt, eher gering, weil die Wahrscheinlichkeit einer Doppelschöpfung, also dass sich eine KI von sich aus ein Werk haargenauso reproduziert, zumindest nach meiner Erfahrung und der Erfahrung mit meinen Mandaten, tatsächlich gering ist.
Dann sind wir jetzt auch schon ganz tief drin in dem ganzen Thema KI und Content, also Texterstellung, Bilder, Videos. Du hast auch gerade dann schon direkt angeteasert, also das Thema, das häufigste Thema in dem Bereich ist das Thema Urheberrecht. Gibt es da, also wie kann ich mich da, sag ich mal, vorrobben, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie mein zweites Staatsexamen noch im Bereich Recht machen möchte? Also dass ich nicht jedes Mal den Anwalt auch fragen muss, darf ich das verwenden, ja oder nein? Gibt es da irgendwie so Daumenregeln, worauf ich achten müsste?
Daumenregeln, auf die man achten müsste. Also die Daumenregeln sind die Basics, die Grundsätze beim Einsatz von KI. Und der Grundsatz ist eben, dass die Inhalte, die herauskommen, urheberrechtlich nicht geschützt sind. Wenn ich aber Inhalte in die KI hochlade, ich potenziell Rechtsverstöße begehe. Der Punkt ist, wenn man diese Grundsätze weiß, dann kann man häufig genauer nachfragen, wenn es um Details geht. Wenn man sich gar keine Gedanken vorher gemacht hat, macht man häufig Fehler. Also meine Erfahrung ist, Menschen, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich zum Beispiel dazu eingelesen haben, man muss ja kein komplettes Studium dazu durchgehen, aber sich so ein paar Stunden vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen, da gibt es so Bücherkurse und online auch viel zu finden, dann hat man das nötige Rüstzeug. Das ist wie in allen Fällen im Rechtsbereich ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Sachkenntnis, was passieren könnte, hilft dabei, die meisten Fehler zu vermeiden. Also die Fehler, mit denen ich zu tun habe, wenn es um Abmahnungen geht, dann sind das in der Regel, ich würde sagen, 99% aller Fälle Dinge, bei denen jemand überhaupt nicht daran gedacht hat, dass etwas schiefgehen könnte. Wenn man überhaupt eine Ahnung hat, da könnte was sein, dann guckt man nach, dann spürt man, wenn etwas problematisch sein könnte. Natürlich gibt es mal noch ein Restrisiko, aber mit ein bisschen Vorbereitung vermeidet man 99% aller Fälle, die rechtswidrig werden.
Und wie ist das bei der kommerziellen Nutzung? Das heißt, wenn ich einen Text mit ChatGPT erstellt habe, darf ich den einfach dann auch so auf meine Webseite stellen, was ja dann direkt eine kommerzielle Nutzung ist?
Ja, denn der Text ist von der KI generiert worden. Er ist urheberrechtlich befreit, könnte man sagen. Er ist urheberrechtlich nicht geschützt und den kann ich frei verwenden. Natürlich könnte in den AGB des jeweiligen KI-Tools etwas anderes drinstehen. Das heißt, wenn ich ein KI-Tool nutze, dann schließe ich einen Vertrag mit dem Anbieter ab. Und der Anbieter könnte in die AGB zum Beispiel hineinschreiben, die kommerzielle Nutzung der KI-generierten Inhalte ist nicht erlaubt. Kommt selten vor, also ich kenne jetzt keine Fälle, in denen das relevant ist. Aber sollte es drinstehen, dann wäre es mir untersagt, dieses Bild zu nutzen oder den Text zu nutzen. Interessanterweise, Verträge wirken nur zwischen zwei Personen oder zwischen Unternehmen. Das heißt, nur der Nutzer ist an dieses Verbot gebunden. Wenn jetzt aber ein Dritter kommt und dieses Bild einfach verwendet, dann kann ihm der KI-Anbieter, der kann da nichts machen, der hat keine Handhabe, weil mit der Person hat er keinen Vertrag und er kann sich ja auch nicht auf das Urheberrecht berufen, denn das Urheberrecht schützt das KI-Werk nicht.
Dann wird es auch schon wieder ein bisschen mehrstufig kompliziert, aber dann gehen wir mal in das Thema Bilder mit rein, weil das finde ich einen extrem spannenden Case, weil du hast ja vorhin schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine KI zweimal das gleiche Bild generiert und wir dadurch dann halt eben so ein Urheberrechtsthema haben, ist gering. Gibt es aber sonst da auch schon irgendwelche Urteile, irgendwelche Praxisfälle in die Richtung Verwendung von Bildern und Dinge, die ich da beachten sollte, was halt eben auch, sag ich mal, Darstellung von Personen etc. angeht, Darstellung von Logos und so weiter. Also wo kann ich beim Thema Bilder, sag ich mal, ins Klo greifen?
Beim Thema Bilder gibt es, also wir haben noch kaum Urteile, wir haben praktisch kaum Abmahnung. Das Thema ist einfach zu neu. Es braucht immer so ein paar Jahre, bis das Ganze nachgerollt ist. Und wie gesagt, urheberrechtlich ist KI vom Vorteil. Und Urteile, es gibt dazu ein Urteil, zum Beispiel aus München, da jetzt waren wir bei Bildern, bei Texten, ich hänge ein bisschen, ich habe jetzt ein Beispiel zum Thema Text, aber im Prinzip ist es ähnlich. Dort hat die GEMA gegen OpenAI, den Anbieter von ChatGPT, geklagt, weil es ließen sich aus der KI einfach Songtexte gewinnen. Also da ging es um Helene Fischer, Rolf Zukowski, also so allgemeine, ich glaube so Schlager. Ist das schon? Schlager ordnet man das zur Musik zu und dort konnte man einfach die Liedtexte erfragen und die KI spuckte die gesamten Liedtexte oder zumindest wesentliche Teile aus. Und dort ging es um die Problematik der Memorisierung, das heißt, wie viel Inhalte darf sich die KI merken und wie viele Inhalte darf sie eins zu eins wiedergeben, und da hat OpenAI gegen gegen GEMA verloren, weil einfach die KI die urheberrechtlich geschützten Texte ausgab. Aber wie gesagt, da musste man auch nach den Texten fragen. Es war jetzt nicht so, dass ich sagte, bitte erstell mir einen Liedtext über das Backen von Backen in einer Weihnachtsbäckerei mit Kindern. Ich glaube, das ist so der Song von Rolf Zukowski. Das ist ein Sänger, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer es nicht wissen. Und dass ich dann haargenau diesen Liedtext bekommen habe. Oder wenn ich sage, ich habe Erstickungsanfälle bei nächtlicher Zeit, schreibe darüber einen Liedtext, dann wird auch nicht Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer rauskommen, sondern ein ähnlicher Text. Das heißt, es sind Fälle mit Herausforderungen. Und deswegen zu Bildern gab es in dieser Hinsicht nicht, weil es eben Fälle sein müssten, wo jemand sagen würde, kopiere mir dieses Werk KI. Dann wäre das der Fall, weil in dieser Situation funktioniert eine KI nicht anders als zum Beispiel ein Photoshop-Tool. Wenn ich jetzt sage, hier hast du eine Vorlage, ändere diese Vorlage ein bisschen, dann könnte ich genauso gut einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sagen, bitte, hier hast du die Vorlage, setze unser Logo ein und nutze dieses Bild. Also wenn das, was ich mit der KI mache, wenn das genauso rechtswidrig wäre mit meinen Mitarbeiterinnen oder mit einem Photoshop-Tool, dann ist es auch mit der KI rechtswidrig. Aber das ist keine typische Problematik der KI. Das ist einfach ein neues Tool nutzen und das bisher Gelernte vergessen.
Nun, jetzt haben wir nehmen jetzt hier Mitte Januar ungefähr auf. Jetzt ging in den letzten Wochen, habe ich sehr viel auf Social Media gesehen, die KI Grok hat lustige Bilder generiert, beziehungsweise hat halt eben das Thema, dass man jede Person dann auch in Unterwäsche oder Badewäsche darstellen konnte. Und ich habe unfassbar viele Bilder irgendwie dann auf Social Media gesehen mit Donald Trump im Bikini. Darf eine KI das? Darf ich diese Bilder verwenden? Was ist mit so einem Zeug, was da generiert wird?
Jein, natürlich die typische Juristenantwort. Es kommt auf den Einzelfall an. Bei Donald Trump, da kann man davon sprechen, dass es eine zulässige Karikaturparodie ist. Also es ist jemand, der über eine sehr große, anscheinend willkürliche Macht verfügt. Und diese Person darf man entsprechend karikieren, parodieren, insbesondere auch, wenn es um die Amtshandlungen geht. Das ist zulässig. Aber wenn ich jetzt jede beliebige Person, Nachbarn, Kollegen oder Kolleginnen nehme und mit denen persönlichkeitsrechtsverletzende Bilder erstelle und die verbreite, dann ist es genau der Fall, als wenn ich es mit Photoshop gemacht hätte. Das heißt, das ist persönlichkeitsrechtsverletzend und da kann ich mich nicht mehr darauf berufen, dass die KI dafür verantwortlich ist. Ich bin dafür verantwortlich. Natürlich kann man auch den KI-Anbieter deswegen belangen, wenn er solche Tools zur Verfügung stellt. Das ist eine andere rechtliche Überlegung. Das ist das, was ich am Anfang meinte, dass nicht nur von den Nutzern, sondern auch von den Anbietern extreme Probleme ausgehen. Aber ich bin dafür verantwortlich. Also es ist nicht zulässig, dass ich Abbildungen fremder Menschen verbreite und veröffentliche. Dafür steht bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe. Und wenn die auch noch herabsetzend werden, dann kann diese Strafe noch weiter höher steigen. Da gibt es Unterlassungsansprüche, Schadensersatzzahlungen, mit denen ich dafür verantwortlich bin und hafte. Deswegen davon würde ich dann tatsächlich die Finger lassen, es sei denn, ich kann mich auf das Recht der Parodie oder der Karikatur berufen. Und natürlich gibt es auch Grenzen. Also Donald Trump ist etwas anderes, als wenn ich vielleicht jemanden aus der Lokalpolitik nehme, der hier nur lokal aktiv ist und diese Person so verunglimpfe. Das kann dann natürlich auch zu Beleidigung führen, strafrechtlich.
Okay, also ein Minenfeld, auf das man sich besser nicht begibt, weil so richtig geklärt ist es wahrscheinlich dann noch nicht. Und die Gratwanderung zwischen, wo ist Parodie und wo ist es dann keine Parodie oder Karikatur. Also wer mutig ist, kann sich darauf begeben. Ich würde es eher nicht machen.
Richtig, genau. Denn bei der Parodie und Satire kommt es zum einen auf den Kern der Aussage an, aber auch auf die Einkleidung. Und beides muss im Verhältnis stehen. Und wenn das eine besonders mächtige Person ist, die besonders öffentlich relevant ist, dann ist die Sachlage halt eben anders. Und die Satire sollte dann auch immer eine Aussage mit transportieren, was bei so mächtigen Menschen quasi automatisch der Fall ist. Menschen, die weniger bekannt sind, da wird es problematisch. Also Persönlichkeitsrechtsverletzung oder Umgang mit Persönlichkeitsrechten und Bildnissen Dritter ist auf jeden Fall ein Minenfeld. Und da hat sich rechtlich eigentlich nicht viel verändert. Nur die KI hat uns Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen das viel, viel einfacher ist. Und dann wird man gerne rücksichtslos, so ungefähr als bis jetzt vor meinem Auto immer 50. Jetzt habe ich ein Auto, das fährt 250 und ich genieße, wie schnell es fahren kann, bevor ich überhaupt daran denke, ob die Bremsen auch für diese Geschwindigkeit geeignet sind.
Okay. Du hast gerade schon das Thema Songtexte angesprochen. Da macht bei mir so, da macht's Klick beim Thema so, sag mal, Kopien von Stilen. Das heißt, ChatGPT darf offensichtlich dann nicht mehr den Text von Helene Fischer ausspucken, aber ich kann ja hingehen und sagen, schreib mir ein Lied einen Text im Stil von oder schreib bitte so, wie Sebastian Fitzek einen Roman schreiben würde. Darf ich das machen? Inwieweit kann ich da dann halt auch, sagen wir mal, Urheberrechtsverletzungen oder andere Rechtsverletzungen begehen, wenn ich sage, kopier bitte einen bestimmten Stil?
Grundsätzlich ist es zulässig. Das basiert darauf, dass das Urheberrecht nicht, also keine Ideen schützt, keine Vorstellungen, also Dinge, die wir nur rein im Kopf haben, die werden nicht geschützt. Auch reine Fakten, die in der Welt existieren, werden nicht geschützt. Also wenn Dinge so aussehen, wie sie aussehen oder etwas so stattfindet, wie es eben stattfindet. Was geschützt wird, ist die individuelle, persönliche, sogenannte Schöpfung, die irgendwo niedergelegt, niedergeschrieben, niedergezeichnet, niedergemalt, also verkörpert wird. Nur das ist geschützt, diese konkrete Art der Ausführung meiner Gedanken oder bestimmter Fakten. Und nicht die Art, wie etwas ausgeführt wird. Das bedeutet, wenn ein Künstler, zum Beispiel Herr Fitzek, ein bestimmtes Buch schreibt, dort sind bestimmte Passagen, die halt eben inhaltlich besonders individuell, besonders persönlich sind, also nicht, man könnte sagen, nicht im Üblichen, entsprechend nicht banal sind, dann sind diese Verkörperungen urheberrechtlich geschützt. Aber nicht geschützt ist die Art, wie er schreibt. Der Grund ist dahinter, würde man die Stile schützen, dann würde unsere Kultur ganz schnell eingehen, weil dann gäbe es ein paar wenige Leute, die sich für sich reklamieren würden, dass sie bestimmten Stil beherrschen, wie, weiß ich nicht, der Stil von Picasso, Pop Art, Expressionisten. Also jeder, der als erster da wäre, würde sozusagen dieses virtuelle oder geistige Land besetzen, genauso wie es auf der Erde ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind alle Grundstücke besetzt. Alle, die nachkommen, können nur noch erben, aber sie können nichts Neues an Land erwerben. Und eben in der geistigen Ebene des Urheberrechts möchte man das eben vermeiden, weil das Urheberrecht soll ja auch der Innovation, der Kultur, der Schöpfung dienen. Und das würde nicht funktionieren. Deswegen ist die Übernahme eines Stils grundsätzlich erlaubt, aber das Risiko wird entsprechend größer, weil wir uns in diesem Bereich der Herausforderung der Urheberrechtsverletzung nähern. Wenn ich jetzt sage, schreib mir bitte einen Songtext, ich gehe wieder zu dieser Sängerin zurück, über wie ich in der Nacht aktiv bin und es soll sich so anhören wie ein Song von Helene Fischer, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass die KI etwas herausgibt, das sich so ähnlich anhört, aber keine Kopie ist. Aber ich weiß häufig ja gar nicht, wie die KI arbeitet, welche KI das ist, wie die einzelnen Elemente miteinander abgewogen sind, wie sie funktioniert. Und es kann sein, dass sie dann natürlich Urheberrechtsverletzungen ausspuckt. Das heißt, wenn ich im Stil von etwas, von jemandem etwas herstelle, sei es ein Text, Bild oder Video, dann sollte ich auf jeden Fall überprüfen, ob das nicht doch dem Werk des Künstlers entspricht, indem ich zum Beispiel eine Rückwärtssuche mache oder ich gebe den Text neu in ein KI-Fenster ein und sage, dieser Text, so wie er geschrieben ist, könnte sich um eine Urheberrechtsverletzung handeln. Oder ich gebe das Bild in die Google-Bildersuche ein und gucke nach Reverse Search zu dem Künstler, ob da passende Bilder dazu gefunden werden. Das heißt, dieses Stile-Nutzen ist rechtlich hinreichend sicher, aber das Risiko muss ich bedenken und überprüfen, ob ich nicht potenziell doch Rechtsverstöße aus Versehen mithilfe der KI begangen habe.
Beim Thema Content und auch beim Thema SEO stelle ich mir dann so ab und zu die Frage, so eine KI, also ChatGPT und auch Gemini und Perplexity, die haben ja auch noch ihre schönen Halluzinationen mit da drin und haben auch manchmal Informationen da mit drin, die jetzt nicht unbedingt faktisch total richtig sind. Jetzt gehe ich hin und veröffentliche das auf meiner Seite, wie es ja viele Teams machen, SEO-Teams jetzt einfach KI-Content auf die Seite stellen. Wenn ich da was Falsches drin habe, wer haftet?
Wer haftet? Zuerst derjenige, der die Website betreibt. Also derjenige, der diesen Text nach außen hin nutzt oder nach außen hin als Verantwortlicher erscheint. Zum Beispiel, weil die Person im Impressum steht oder das Unternehmen im Impressum steht. Die sind verantwortlich. Im Innenverhältnis kommt es auf die rechtliche Ausgestaltung an. In der Regel wird es sich dann um einen mangelhaften Inhalt handeln, der rechtlich mangelhaft ist. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, wie ist das Ganze vertraglich ausgestaltet. Wenn es jetzt ein Anbieter ist, der sagt, ich benutze SEO-Texte, aber ich überprüfe die nicht rechtlich. Die rechtliche Überprüfung der vorgeschlagenen Texte obliegt dem Kunden. So könnte es zum Beispiel in AGB oder in einem Angebot stehen. In diesem Fall bleibt der Kunde auf seinen Kosten sitzen, weil er eben die Inhalte rechtlich nicht überprüft hat. Deswegen ist immer der Ratschlag aus der Sicht der Dienstleister, solche Klauseln immer in ihren Verträgen zu haben, da sie rechtlich nicht verantwortlich sind. Und natürlich aus der Sicht derjenigen, die solche Dienste nutzen, ist es immer sehr sinnvoll, vertragliche Unterlagen zu prüfen, ob sie nicht gegebenenfalls noch irgendwelche rechtlichen Pflichten haben, weil das Ganze ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Wenn es unklar ist, an irgendeiner Stelle muss eine rechtlich kompetente Person sein, die das Ganze überprüft, und dabei geht es häufig weniger um Urheberrechte, sondern häufig zum Beispiel um Wettbewerbsverstöße. Wenn eine KI, nehmen wir mal an, irgendeine Werbung formuliert, einen Claim formuliert und da steht, wir sind die Größten auf der Welt. Jetzt sehr banales Beispiel. Das wäre jetzt eine Alleinstellungsbehauptung, die unzulässig ist und für die würde man wettbewerbsrechtlich haften. Und dann ist es natürlich wichtig festzulegen, wo sitzt die Kompetenz, um das Ganze rechtlich zu überprüfen. Bei Dienstleistern eher selten, deswegen müssen das meistens die Empfänger machen. Genauso, als wenn sie jetzt irgendeinen Dritten damit beauftragen würden. Oder wenn ich jetzt ein Logo erstellen lasse, Markenrechtsprüfung. Wer ist markenrechtlich dafür verantwortlich, dass dieses Logo nicht bereits schon irgendwo registriert ist? Ist es derjenige, der das beauftragt oder derjenige, der das Logo entwickelt? Und wenn das jetzt jemand ist, der nur Designsachen macht, der wird ja selten das Ganze rechtlich überprüfen können. Das bleibt immer beim Anbieter hängen. Wenn ich jetzt ein großes Designunternehmen beauftrage, das sagt, wir entwickeln und prüfen für sie die Marken, dann ist es der Anbieter. Also immer auf die rechtlichen Unterlagen und Verträge achten, was drin steht.
Bewegen wir uns ja gerade noch im hypothetischen Bereich oder siehst du da schon auch aktiv wirklich Fälle, wo das jetzt gerade schon zum Tragen kommt?
Also ich sehe Fälle bei meinen Mandantinnen und Mandanten, die nutzen sehr häufig KI im Wettbewerbsbereich und das bedeutet, dass man in solchen Prozessen immer eine Prüfungsstelle haben sollte. Ob man es selbst macht, am besten natürlich ist es eine spezialisierte Person, die auf jeden Fall über KI-Ergebnisse drüber schauen muss, bevor sie veröffentlicht werden. Man sollte das Ganze so betrachten, wie, ohne jemanden herabsetzen zu wollen, als ob man eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hat, die erstaunlich talentiert sind, aber gleichzeitig sehr verwirrt auch häufig im Kopf und man häufig gar nicht weiß, was bei herauskommen, die sprunghaft sind. Also wir sagen, eine Person, die, wie gesagt, niemandem zu nahe treten, die gewisse geistige, soziale, emotionale Mängel haben, aber doch schon Genies sind in dem Punkt, dass sie machen. Ungefähr so muss man eine KI betrachten. Viel Potenzial und viel Risiko, aber wenn man es entsprechend kontrolliert, dann kann man damit gut umgehen.
Okay, das finde ich eine sehr, sehr schöne Umschreibung, schönes Bild.
Ich weiß, das ist ein bisschen zu viel Vermenschlichung. Ich habe auch immer damit Probleme. Auch das Wort Halluzination ist eigentlich falsch, weil das geht davon aus, da ist jemand, der denkt, der kognitive Fähigkeiten wie ein Mensch hat und ab und zu denkt er sich was Falsches. Dabei ist es bei einer KI eigentlich keine Halluzination. Das ist ein eingebauter, wie soll ich mal sagen, eine eingebaute Systemunzulänglichkeit oder eine Systemunzulänglichkeit, die so eingeplant ist vom System. Das ist eben der Nachteil der KI, dass sie eben nicht nur auf ganz logischen, überschaubaren Vorgängen basiert. Logik ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber etwas von was Menschen alles überblicken können. Man spricht auch hier von so einer Blackbox. Und das ist eben diese besondere Problematik, die man halt bei einer KI beachten muss, dass sie eben auch Fehler macht. Sie ist so gebaut, dass sie Fehler macht. Das wissen auch die Anbieter und davon sollte man ausgehen, dass das Ding halt eben nicht perfekt ist.
Ja, für alle, die sich noch nicht intensiver damit beschäftigt haben, wie eigentlich diese Antworten bei ChatGPT und Co. zustande kommen. Ich packe mal einen Link in die Shownotes mit rein. Das ist von der Sendung mit der Maus. Die haben das wunderbar erklärt, wie eigentlich ein LLM funktioniert. Nämlich, dass es eigentlich keine Intelligenz dahinter ist, sondern eher, sage ich mal, eine Antwort, eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage, was wohl die bestmögliche Antwort sein kann. Und entsprechend, wie du es halt eben gerade sagst, es ist eigentlich keine Halluzination, sondern die logischste Antwort aus Sicht der KI, aus Sicht des Tools, war halt eben eine Antwort, die dann nicht der Realität entspricht. Und ich packe das mal mit rein. Das hilft, glaube ich, auch zu verstehen, wie das zustande kommt. Aus juristischer Sicht, dann heißt es im Endeffekt, wenn ich jetzt auf Unternehmensseite bin und ich stehe im Impressum drin, beziehungsweise auf meiner Webseite wird was veröffentlicht, sollte ich immer, egal wie ich auch die vertragliche Konstellation mit dem Anbieter habe, am besten irgendwo eine Instanz dazwischen haben, die nochmal drüber schaut und im gegebenenfalls auch nochmal vielleicht Reverse Search macht und einfach guckt, machen wir da gerade was, was irgendwie nachher juristisch wehtun könnte. Ist das so ein Sicherheitsanker, sage ich mal, den du dann auch empfehlen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und nochmal zum Begriff, unter Juristen nennen wir das auch den stochastischen Papagei. Das bedeutet, KI-Systeme, wie du eben sagtest, arbeiten auf Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und sie wiederholen das, was ihnen eingegeben wurde. Das heißt, sie sind nicht von sich aus irgendwie kreativ, sondern arbeiten tatsächlich mit Wahrscheinlichkeiten, aber auch mit Zufällen. Also bei der Bildergenerierung geht man ja von einem zufälligen Ergebnis aus und daraus werden Bilder gebildet. Aber auch dieser Prozess beruht auf den Eingaben, auf den Wahrscheinlichkeiten, auf den Vorstellungen, wie Dinge halt eben aussehen müssen. Ja.
Machen wir mal einen Schwenk vom Thema Content-Generierung hin zum Thema Daten. Du hast es auch vorhin so bei den häufigsten Fragen, die dann kommen, so wie kann ich auch mit Daten arbeiten oder darf ich irgendwie so eine E-Mail einfach mal ins System mit reinkippen? Und so, wo können wir, wo sind die größten Schmerzpunkte im Bereich Marketing, wenn zum Beispiel beim Thema Kundendaten und KI-Tools geht? Wo sind da so die, ja, sagen wir, Fälle, wo Gefahr droht oder wo auch Mist gemacht wird?
Das ist der Alltag. Das ist der alltägliche Umgang mit KI eben als ein Hilfstool. Man hat einfach so ein Fenster auf, gibt in Prompt Daten ein und da kommen schöne Ergebnisse heraus und dann denkt man sich, ja, das ist alles in Ordnung und macht sich keine Gedanken darüber, was mit diesen Daten passiert. Und hier kommt es darauf an, was für ein Tool ich nutze, mit welchen Daten ich es nutze. Also am sichersten wäre es natürlich, wenn ich ein KI-System habe, das bei mir sozusagen unterm Schreibtisch läuft, also auf eigenen abgetrennten Servern, dann weiß ich, okay, diese Daten bleiben ja in meinem Bereich, das kann ich kontrollieren. Die andere Seite ist, ich nutze Tools, die vor allem kostenlos im Internet zur Verfügung stehen. Was behalten sich die Anbieter immer vor in den AGB? Dort steht, wir behalten uns vor, die Eingaben für die Trainingszwecke unserer KI zu nutzen. Es kann natürlich nichts passieren, aber diese KI nimmt diese Informationen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail mit Namen, mit Geschäftsgeheimnissen eingebe und diese in ein KI-System zu Trainingszwecken eingehen und verwendet werden, besteht auch die Möglichkeit, dass jetzt ein Dritter, der nach bestimmten Informationen sucht, auf diese Informationen zugreifen kann. Dass er zum Beispiel fragen kann, welches Tool wird gerade bei einem Unternehmen XY entwickelt und die KI darauf die Frage beantworten kann. Solche Fälle gab es vor allem am Anfang. Jetzt achten Unternehmen auch noch mehr drauf. Ich glaube, bei Samsung war das vor einem Jahr, stellte sich heraus, dass Geschäftsgeheimnisse eingegeben worden sind und man die aus der KI wiedergewinnen könnte. Und auch wenn man die vielleicht nicht direkt wiedergewinnen kann, sollte jemand feststellen, dass dessen Daten eingegeben worden sind. Und bei großen Unternehmen kommt auch noch dazu, was heißt großen eigentlich, auch bei allen Unternehmen, dass es in vielen Fällen die Mitarbeitenden sind, mit denen man sich vielleicht zerstritten hat, die solche Informationen dann nach außen tragen können. Dort werden einfach KI-Tools eingesetzt, um Kundendaten zu verarbeiten. Wenn so etwas zum Beispiel an eine Datenschutzbehörde gelangt und es stellt sich heraus, dass dort Daten eines CRM-Systems, also Kundendaten, in ein KI-System eingespeist werden, dass diese Daten für Trainingszwecke vorbereitet, diese Daten in die USA noch verfrachtet werden und die Personen nicht eingewilligt haben, dann habe ich ein großes Problem, das zu sehr, sehr hohen Bußgeldern führen kann, die eben bis zu 4% vom Umsatz, 20 Millionen Euro, ist nicht immer der Höchstwert, aber sind empfindliche Strafen, die dann einen treffen können. Und vor allem, wenn das einmal passiert ist, also ich habe viele Mandantinnen und Mandanten, die zwar keine Bußgelder bekommen haben, aber sie bekommen dann eine Verwarnung und ab dem müssen sie immer mit diesem Damoklesschwert über sich leben. Oh, wenn ich jetzt noch einen Fehler begehe, dann werde ich jetzt ein hohes Bußgeld bekommen von einer Behörde. Das heißt, egal ob was passiert oder was nicht passiert, es ist unangenehm und wenn es dann auch noch zu Verfahren gibt und die Datenschutzbehörde anfängt, Fragen zu stellen, kommen meistens noch weitere Sachen heraus. Deswegen würde ich wirklich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, dass sie generell KI im Unternehmen nicht nutzen sollten. Das ist immer mein Einsatz. Einfach verbieten und dann das erlauben, was ich geprüft und freigegeben habe. Zum Beispiel kann ich dann sagen, okay, wir nutzen jetzt ChatGPT, aber das dürft ihr nur nutzen, um nicht Personeninhalte wie zum Beispiel Werbetexte zu erstellen. Oder man sagt, wir haben hier jetzt ein internes Tool, das haben wir datenschutzrichtig geprüft, das läuft in Deutschland, das verarbeitet die Daten nicht für KI-Zwecke, wir haben entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge, du merkst, eine etwas längere Prüfung, das dürft ihr einsetzen, das ist der sicherste Weg. In vielen Fällen liegt das nicht vor und Mitarbeitende und Mitarbeiter nutzen die KI-Tools einfach so und begehen dabei Fehler, weil sie wissen gar nicht, was sie machen oder dass sie überhaupt Fehler begehen. Deswegen dieses Angehen mit alles verbieten und dann freigeben, was zulässig ist, ist der sicherste Weg.
Ist es auch der praktikabelste? Nee, ne?
Ja, doch. Doch, ich finde es gar nicht so unpraktikabel, weil dann hat man ja klare Leitplanken. Was ist die Alternative? Wie würdest du sonst umgehen? Was hältst du für praktikabler?
Naja, mach mal den realistischeren Weg. Also realistischer in den meisten Unternehmen würde ich sagen, dass eher so die Methodik, wo kein Kläger, da kein Richter gemacht wird, weil wie soll es denn rauskommen so ungefähr? Das wäre mal meine These, dass das viel häufiger stattfindet.
Ja, das tut es auch. Also das meinst du mit Realität, was tatsächlich passiert, okay. Also man spricht auch von Shadow AI, ich glaube Schatten-KI heißt es auf Deutsch. Das bedeutet, dass sehr, sehr viele Mitarbeitende und Mitarbeiter KI-Tools nutzen, weil sie ihnen die Arbeit erleichtern, sie dadurch schneller arbeiten und die Arbeitgeber da ein Auge zudrücken, weil sie sehen, dass es halt erfolgreich damit läuft. Nur damit übernehmen sie die volle Verantwortung für Datenschutzverstöße, falls etwas passiert. Denn auch die Duldung führt dazu. Also wenn ich als Arbeitgeber weiß, meine Mitarbeiter nutzen zum Beispiel ChatGPT oder Gemini, um E-Mails zu beantworten, ich mache aber nichts dagegen, dann bin ich dafür verantwortlich. Und dabei muss man auch bedenken, man kann da auch als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer verantwortlich sein oder leitende Angestellte, weil, gehen wir von Geschäftsführern aus, die sind dafür verantwortlich, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter rechtscompliant handeln. Sie können natürlich nichts dafür, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiter von sich aus etwas machen, was sie nicht tun sollten. Aber sie sind verantwortlich, wenn sie Maßnahmen unterlassen haben, die das hätten vermeiden können. Das bedeutet, wenn ich heutzutage in einem Unternehmen bin und ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht darüber aufgeklärt, welche Rechtsfehler oder generell Fehler beim Einsatz von KI drohen, und potenziell ist es möglich, dass meine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter KI-Tools einsetzen, weil ich ihnen zum Beispiel freien Zugang zum Internet gewähre und erlaube, andere Tools zu nutzen, dann bin ich dafür verantwortlich, wenn etwas passiert, wenn die dabei Fehler machen. Und dann kann ich auch persönlich belangt werden. Und deswegen ist es auch in der Kette nach oben sehr, sehr relevant, dass man diese Pflichten nach unten gibt. Und ich habe auch Fälle, wo die Geschäftsführer wegen Rechtsverstößen vor Gericht stehen. Das kommt immer häufiger vor, dass nicht nur das Unternehmen zum Beispiel bei Abmahnung auf Unterlassung oder auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, sondern dass man sich auch gegen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer richtet.
Findet das jetzt auch schon, hast du da auch schon Fälle im Bereich KI, wo das wirklich dann auch, sag ich mal, KI-basierte Fälle waren, wo dann da Fehler begangen wurden? Oder sind das jetzt eher Sachen aus, sag ich mal, nicht KI-orientierten Szenen?
Das sind maßgeblich Sachen aus noch nicht KI-orientierten Bereichen. Also KI-Fälle sind, wie gesagt, weil die Sache noch neu ist, relativ unbekannt. Aber zum Beispiel Wettbewerbsverstöße, bei denen eine KI eingesetzt wurde, solche habe ich. Aber das würde ich mal sagen, da ist das Versagen eher auf menschlicher Ebene. Da ist die KI, ja doch, das waren eher Fälle, bei denen Menschen versagt haben. Und umgekehrt habe ich interessanterweise sehr viele Fälle, bei denen es um potenzielle Rechtsverstöße durch Dritte geht, bei denen ich sagen muss, tut mir leid, du hast deine Bilder mittels KI erstellt, da kann ich nichts machen. Da war zum Beispiel jemand, man hat seine Anzeigen kopiert. Also es war ein Mitbewerber, der hat einfach die Anzeigen kopiert, die mein Mandant veröffentlicht hat, hat die Bilder und die Texte einfach verwendet. Und ich weiß nicht, ob der Mitbewerber wusste, dass es KI war. Ich glaube schon, weil man kann einigermaßen gut erkennen, ob Bilder von der KI erstellt worden sind. Wird immer schwieriger. Und der konnte die einfach so kopieren, weil mein Mandant hatte ja gar keine Urheberrechte, weder an den Texten noch an den Bildern. Und da sagte ich ihm, du kannst gegen die Person vorgehen, aber spätestens vor Gericht wirst du gefragt werden, weisen Sie bitte nach, dass Sie diese Inhalte, diese ganz typisch nach ChatGPT 4.0 damals aussehen, dass sie die doch selbst erstellt haben. Dann wirst du doch Probleme bekommen. Und was eben, weswegen das auch problematisch ist, ist eben, wir haben das schon besprochen, bei der Beauftragung. Weil wenn ich damit beauftragt werde, Inhalte zu erstellen und ich erstelle, bei Anzeigen ist das weniger problematisch, aber wenn ich zum Beispiel eine Kampagne machen soll oder Kampagneninhalte und ich generiere diese Inhalte mittels der KI und jeder kann die beliebig kopieren, dann hat meine Leistung einen Rechtsmangel, denn wenn ich jemanden damit beauftrage, für mich Inhalte zu erstellen, dann habe ich grundsätzlich einen Anspruch auf urheberrechtlich geschützte Inhalte. Davon darf ich ausgehen. Und wenn ich nicht urheberrechtlich geschützte Inhalte bekomme, dann bekomme ich eine mangelhafte Leistung und ich kann dann sagen, bitte erstell mir die ganzen Werke nochmal neu. Oder falls ein Mitbewerber meine Werke irgendwie kapert oder übernimmt und ich dadurch irgendwelche Nachteile habe, dann habe ich sogar Schadensersatzforderungen gegenüber dem Lieferanten dieser Leistung. Und so etwas kommt immer häufiger vor. Das heißt, der Einsatz von KI macht sich vor allem in den Verhältnissen, in vertraglichen Verhältnissen zwischen Kunden und Auftraggeber bemerkbar. Nicht ganz passend aus dem Bereich, geht weniger um kreative Leistungen, obwohl doch eigentlich schon. Wir haben jetzt vor kurzem eine Entscheidung, vor wenigen Tagen, da hat ein Gericht zum Beispiel gesagt, dass ein Gutachter keinen Anspruch auf Bezahlung seines Gutachtens hat, weil er es mehrheitlich mittels einer KI erstellt hat, für ein Gerichtsgutachten. Und das findet sich immer häufiger, dass Leistungen tatsächlich von KI erstellt worden sind. Bei uns Juristen ist es auch so, dass immer mehr Gerichtsurteile bekannt werden, in denen das Gericht sagt, hier wurde KI eingesetzt. Du hast hier zum Beispiel Urteile zitiert, die es gar nicht gibt. Das kommt immer häufiger vor. Das heißt, das Spielfeld wird eher auf der vertraglichen Ebene sein, bei dem es zu Streitigkeiten kommen wird. Deswegen eben der Vorschlag, immer vorab sagen, möchtest du, dass wir für diese Zwecke KI-Tools einsetzen? Es ist für dich günstiger. Sag bitte, ob es okay ist. Wenn nicht, machen wir das per Hand, ist aber halt ein bisschen teurer.
Wenn ich ein KI-generiertes Werk nehme, egal ob Text oder Bild, und das dann weiter bearbeite, so dann wird ja irgendwann, entsteht ja dann doch auch wieder Schöpfung, Wertschöpfung, wie auch immer, weil ich das ja weiterverarbeite und dann erst veröffentliche. Also wie kann ich dadurch sicherstellen, dass dann doch wieder ein urheberrechtlich geschütztes Werk dadurch dann entsteht, wenn ich es nicht 1:1 rauskopiere, sondern weiterentwickle? Also wie viel muss ich da dran verändern, damit es dann doch auch, damit ich da Urheberschaft dran habe? Oder geht das gar nicht?
Doch. Erstens kurz noch eine Anmerkung. Wir haben ja über KI-generierte Werke gesprochen, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Damit meine ich Werke und Ergebnisse, die originär von der KI erstellt worden sind. Wenn ich jetzt sage, hier hast du ein Bild eines an Menschen, verändere daran etwas, dann bleibt ja sein Urheberrecht an dem ursprünglichen Werk, soweit es erkennbar ist, noch weiterhin bestehen. Oder wenn ich nur ein bisschen den Text anpasse. Und genauso sieht es im Hinblick auf meine Urheberrechte aus. Wenn ich von einer KI mir ein Bild generieren lasse, sozusagen als eine Idee, aber ich zeichne es dann per Hand nochmal komplett nach, also ich mich nur inspirieren lasse, die Ausführung aber per Hand durch oder per Computer durch einen Menschen erfolgt, dann ist das Ganze urheberrechtlich geschützt. Und da wird es natürlich darauf ankommen, wie groß mein Anteil war. Also in Deutschland gab es keinen Fall, aber in den USA, da hat jemand gesagt, ich habe dieses Bild zwar von der KI erstellen lassen, aber ich habe 500 Prompts benutzt. Da hat das Gericht gesagt, nee, Prompten ist immer noch nicht urheberrechtlich aktiv sein. Du hättest schon wirklich sagen müssen, wie soll das Werk gestaltet sein? Wie sollen die Farben aussehen? Welcher Eindruck soll vermittelt werden? Also das ist ähnlich, wie wir das schon heute haben, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt ein Künstler, es gibt sehr viele Künstler, die Hilfskräfte haben und die sagen denen, bitte zeichne mir das Bild, das soll so genau, also die geben genauso vor, wie dieses Werk aussehen soll und die wesentlichen Elemente der Gestaltung, der Farben, der Kontraste und so weiter, die werden vorgegeben. Dann ist derjenige, der das vorgibt, auch der Urheber. Und so genau könnte man es bei einer KI machen. Das Problem ist, es müsste wirklich sehr, sehr genau vorgegeben sein. Und es kann nicht sein, dass ich einfach sage, generiere mir bitte das Bild eines wunderschönen Sonnenuntergangs am Charlottenburger Schloss in Berlin. Bitte diesen Schatten hier links verändern. Ja, hier sollen ein paar Menschen weniger stehen. Das ist nicht eben keine schöpferische individuelle Leistung, sondern das sind technische, zielorientierte Vorgänge, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Du merkst also, es ist wirklich nicht einfach. Wenn ich jetzt ein Gedicht mir von der KI erstellen lasse und ich nehme das als Inspiration, aber ich ersetze alle Strophen durch meine Texte, dann ist es urheberrechtlich geschützt. Wenn ich nur einzelne Worte vielleicht verändere, dann ist mein Beitrag von geringer Natur. Und diese Fälle sind die Fälle, bei denen du vor Gericht häufig überhaupt nicht sagen kannst, wie sie aussehen werden, weil die absolut von Empfinden des Gerichts abhängen und man da schlecht eine abstrakte Grenze ziehen kann. Also wie gesagt, stellt euch vor, ihr arbeitet mit einem Assistenten zusammen. Würde der Assistent oder würde ich das Urheberrecht an etwas bekommen? Wenn ich einem Assistenten sage, bitte erstell mir einen schönen, langen Werbetext, der muss ja auch hinreichend lang sein, weil kurze Texte sind nicht urheberrechtlich geschützt, weil sie meistens zu banal sind. Die müssen schon etwas Individuelles, Persönliches, Schöpferisches in sich tragen. Wenn ich sage, erstell mir diesen Text, dann wird das Urheberrecht bei dem Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter liegen und ich muss es mir übertragen lassen. So ähnlich wird es in der KI sein, nur halt, weil es keine Mitarbeiter und kein Mitarbeiter ist, weil es kein Mensch ist, wird das Ganze per se nicht urheberrechtlich geschützt sein. Also die Grenze ist sehr, sehr schwer zu ziehen.
Wie war das dann irgendwie vor Gericht und auf hoher See ist man irgendwie, da gibt es auch eine Redewendung.
In Gottes Hand.
In Gottes Hand, genau, so war es. Das heißt, wir müssen jetzt da einfach mal abwarten, wie sich die Rechtsprechung auch entwickelt und man ist so also ein bisschen dann auch der persönlichen Einschätzung von Gerichten dann auch ausgeliefert.
Man ist dem ausgeliefert. Man kann das natürlich schon im Vorfeld vermeiden. Mhm. Also KI-Werke sind urheberrechtlich nicht geschützt. Das heißt, mit diesem Risiko muss ich leben. Aus der Sicht der Nutzer oder der Mitbewerber, die KI-Werke nutzen möchten, also oder von uns, wir sehen jetzt ein schönes Bild, denken uns, oh, sieht ziemlich KI-generiert aus, ich nutze es. Dann geht man natürlich auch ein Risiko ein, weil es könnte ja sein, dass das Bild nicht KI-generiert ist. Also man könnte sich vorstellen, ich suche mir ein Geschäftsmodell, ich erstelle ganz viele Bilder per Hand, ich fotografiere sie, die so aussehen, als ob sie von einer KI stammen und ich lade sie im Internet hoch und hoffe, die Menschen nutzen sie und dann mahne ich sie ab und wenn sie vor Gericht kommen und sagen, ja, das ist auch mit einer KI erstellt, sage ich, nee, bitte, hier ist nochmal, sehen Sie die Originale, wie ich die Bilder erstellt habe oder den Text, wie ich entwickelt habe, das ist nicht von der KI erstellt, ich kann sie trotzdem abmahnen, das kann natürlich passieren und viele wissen ja gar nicht, dass es genau von der KI erstellt ist oder ich schreibe trotzdem, alle Werke sind urheberrechtlich geschützt oder ich mache einfach ein Copyright-Zeichen in die Ecke. Weswegen soll ich da verklagt werden, wenn ich behaupte, dass ein KI-Bild von einem Menschen erstellt worden ist, deswegen kann mich keiner belangen, wenn das auf der Website steht. Natürlich, Achtung, wenn ich das mache, wenn ich mit der Erstellung von Werken beauftragt worden bin, dann habe ich natürlich ein mangelhaftes Werk. Oder wenn ich Produkte auf den Markt bringe und schreibe, die sind von Menschen erstellt und tatsächlich kommen sie von der KI, dann kann es natürlich auch eine Täuschung am Verbraucher sein, kann sogar bis zum Betrug führen. Aber so generell kann ich ein Copyright-Zeichen überall draufknallen, wo ich denke, dass es hingehört. Mhm. Und so kann ich vermeiden, dass meine Inhalte übernommen werden. Oder wie du eben sagtest, ich modifiziere das noch wesentlich per Hand und dadurch habe ich auch Teile von Urheberrechten. Das heißt, auch wenn ich sage, Achtung, keine Urheberrechte an Bildern, wenn du sie nutzt, auf der anderen Seite, Achtung, potenziell Urheberrechte, wenn du fremde Bilder nutzt und denkst, die könnten von der KI stammen, dann würde ich sagen, dann lieber das Bild nehmen, der KI sagen, nutze bitte das als Vorlage und erstelle ein Bild, das so ähnlich aussieht, dann habe ich sozusagen durch die KI vom Copyright reingewaschen. Vom potenziellen Copyright reingewaschen. Hört sich fies an, ja.
Es bleibt kompliziert. Um, sag ich mal, aus unternehmerischer Sicht ein wenig mehr Sicherheit zu bekommen. Du hast ja vorhin dann halt eben auch so diesen Faktor Mensch angesprochen und wenn die Leute einfach Fehler machen. Stichwort KI-Richtlinie. Brauche ich sowas? Hilft mir sowas? Muss ich sowas machen? Sollte ich sowas machen? Wie schaust du auf das Thema?
Sollte ich auf jeden Fall haben, weil eine KI-Richtlinie nicht nur meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern Hinweise an die Hand gibt, wie sie sich verhalten sollten. Das heißt, es werden Leitplanken festgelegt und ihnen auch etwas an die Hand gegeben, mit dem sie arbeiten können, um zu bestimmen, welchen rechtlichen Spielraum sie haben, sondern dient eben auch Nachweis, dass ich mich bemüht habe oder dafür gesorgt habe, dass eine entsprechende Compliance vorhanden ist. Also hundertprozentige Compliance gibt es selten, weil man arbeitet ja mit Menschen. Es gibt ja immer irgendwelche Ausreißer. Aber mit Hilfe einer KI-Richtlinie, die sollte so formuliert sein, dass sie entsprechend auch Gebote und Verbote, aber auch Erklärungen enthält. Das heißt, eine KI-Richtlinie sollte zum Beispiel auch eine Definition von KI oder von Gefahren von KI enthalten, was alles passieren kann. Und Mitarbeitern sagen, Achtung, du darfst keine Daten, personenbezogene Daten, E-Mails oder so etwas, einfach in fremde KI eingeben. Bitte nur nutze KI-Tools, die urheberrechtlich, die von uns freigegeben worden sind. Achte auf das Urheberrecht und so weiter und so fort. Und dann sollte eine Mitarbeiter doch einen Verstoß begehen, es kommt zu einer Abmahnung oder es sind arbeitsrechtliche Maßnahmen relevant oder Datenschutzverstöße, dann kann ich als Geschäftsführerin, Geschäftsführer, Inhaber oder leitende Angestellte sagen, bitte, hier haben Sie einen Nachweis, die Mitarbeiterin hat eine Richtlinie unterschrieben, der sie darauf verpflichtet wurde, das eben nicht zu tun. Und da sollte man nach Möglichkeit auch von einer Schulung begleiten lassen, dass man nachweisen kann, dass man nicht nur den Papier vorgelegt hat, sondern das beigebracht hat. Aber die KI-Richtlinie ist die Basis einer KI-Compliance im Unternehmen. Deswegen auf jeden Fall haben, um eben einen Nachweis führen zu können, weil hinterher, wenn etwas passiert und man hat nichts Schriftliches stehen, ist es sehr schwer, dann nachzuweisen, dass die Mitarbeiterin tatsächlich darüber unterrichtet wurde. Also es gibt Fälle, habe ich auch, jetzt nicht mit KI-Richtlinien, aber es gibt ja auch sowas wie vergleichbare Werke, die man heutzutage neben dem Arbeitsvertrag braucht, sind sowas wie eine Datenschutzverpflichtung, Verpflichtung auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Homeoffice-Richtlinien, Mobile-Office-Richtlinien und so weiter, was es alles gibt. Es ist eine Menge Papier, keiner mag es, aber sollte etwas passieren, kann man ohne kaum nachweisen, dass man Mitarbeiter entsprechend instruiert hat. Wenn man dann vor Gericht ist, dann heißt es meistens, wir haben unsere Mitarbeiter entsprechend instruiert. Die Gegenseite sagt dann, ja bitte, aber was haben Sie denen gesagt? Wann haben Sie das denen gesagt? Können Sie das überhaupt nicht nachweisen? Und das kann man dann ja nicht, weil meistens liegen die Fälle ja irgendwie Jahre zurück, was da konkret unterrichtet wurde, da kann sich jemand nicht so genau daran erinnern. Da wird man vor Gericht verlieren und deswegen der alte Grundsatz, wer schreibt, der bleibt, gilt auch im Hinblick auf die KI-Nutzung.
Sehr schön. So, und jetzt setzt du dich mal bitte auf einen Stuhl von allen unserer Hörerinnen und Hörer. So, du bist jetzt nicht mehr der Rechtsanwalt, sondern du bist jetzt Head of Marketing in irgendeinem typisch deutschen mittelständischen Unternehmen. Da wird viel digital gemacht, da ist ein CRM im Einsatz etc. Und weiß, bei dem ganzen Thema KI, so, wir machen da schon eine Menge, aber so richtig gut aufgestellt fühlen wir uns jetzt nicht. Was wären so die ersten wichtigsten Maßnahmen, die du jetzt ergreifen würdest, damit du sagst, ja, ist rechtssicher?
Dafür würde ich zuerst jemanden bestimmen, der für das Thema verantwortlich ist. Also eine Person, die sich darum kümmert. Das ist ähnlich wie im Datenschutz. Man muss zwar nicht immer einen Datenschutzbeauftragten oder Beauftragte haben, das kommt auf das Unternehmen an, aber man sollte zumindest eine Person haben, die das Ganze koordiniert, bei der die Fäden zusammenlaufen. Und diese Person sollte evaluieren, wie künstliche Intelligenz im Rahmen des Unternehmens bereits eingesetzt wird und wie sie in der Zukunft eingesetzt werden soll, damit man weiß, worum man sich überhaupt kümmern muss. Und auf dieser Grundlage der Evaluierung sollte man überprüfen, welche Maßnahmen oder die Person, welche Maßnahmen dann ergriffen werden müssen. Eben, haben wir eine KI-Richtlinie? Brauchen wir eine KI-Richtlinie? Wahrscheinlich schon. Müssen bestimmte Schulungen erfolgen? Welche Tools werden produktiv benötigt? Können wir diese Tools freigeben? Und da kann man eben entsprechende Fachpersonen befragen. Das heißt, die Koordination ist das A und O und das Allerwichtigste. Und was mir sehr häufig begegnet, dass so eine Person nicht vorhanden ist oder diese Aufgabe wird einer Person zugeschoben, die eigentlich mit dieser Aufgabe nichts zu tun hat. Und dann gibt es halt solche Extreme. Das Ganze wird dem Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragten zugeschoben, die von der Natur aus, auch wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten, sind extreme Fälle, die dann sagen, nee, KI kommt bei uns, nee, kann man überhaupt nicht nutzen, das ist überhaupt verboten. Das sind US-Tools, sollte man überhaupt nicht einsetzen. Alles valide Ansichten in der heutigen rechtlichen Welt gibt es kaum Sicherheiten, vor allem im Online-Marketing. Beim Einsatz von US-Tools kann jeder sagen, nee, das halte ich für absolut unzulässig. Man kann nicht sagen, dass es falsch ist. Deswegen arbeitet man immer mit einer Risikobasis. Und wenn man halt den KI-Einsatz jemand zuschiebt, der eher auf Risiken denkt, der wird von der Seite aus entscheiden, nee, besser, wir setzen es gar nicht. Man nutzt dann das Potenzial überhaupt nicht. Das andere ist, man schiebt es irgendjemand zu, der gar keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, um die Aufgaben zu erledigen. Das Ganze bleibt liegen und jeder nutzt KI-Tools so, wie er möchte. Kann natürlich gut gehen, aber wie gesagt, wenn es dann das Ganze zu einer Datenschutzbehörde kommt, kann es auch sehr, sehr teuer werden. Deswegen dieses Mittelmaß, jemanden dafür zu bestimmen, der auch die nötige Zeit und die Mittel halt, um sich darum zu kümmern, ist der allerbeste Weg. Man kann dafür auch eine fancy Bezeichnung geben, sowas wie AI Officer, das hört sich auch sehr gut an. Wie gesagt, kann man machen, wie man möchte. Man kann auch AI-Koordinator sagen. Es gibt auch viele Unternehmen, die ich kenne, bei denen die Datenschutzbeauftragten, wie soll ich sagen, auch für Mitteln denken können, die auch AI-Aufgaben übernehmen, was natürlich auch sehr naheliegend ist, weil es häufig Datenschutzfragen sind. Da funktioniert es wunderbar, aber wie gesagt, man muss daran denken, dass man dafür einen Posten braucht.
Wenn ich mir das jetzt alles so zusammenfasse, so rekapituliere, was du alles so uns jetzt mitgegeben hast, unterm Strich kann man sagen, KI hat ja eigentlich die Rechtssituation überhaupt nicht verändert, sondern es hat eher die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeiten eines Rechtsbruchs, sag ich mal, hat uns viel mehr Werkzeuge an die Hand gegeben, schneller und einfacher, ja, Recht zu brechen, kann man das so sagen?
Das kann man so durchaus sagen, ja. Es ist wirklich so, als ob man ein Auto bekommt, das wirklich sehr, 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 sehr schnell fahren kann. Und dann sollte man auch ein Fahrtraining machen und die Bremsen checken, bevor man einsteigt. Wenn man diese Metapher bemühen mag.
Eine sehr schöne Metapher. So, mit Dr. Thomas Schwenke habe ich darüber gesprochen, wie wir KI im Marketing rechtssicher einsetzen können. Abgesehen davon, dass die Tatsache jetzt geschaffen worden ist, dass wir viel schneller Recht brechen können und viel mehr Möglichkeiten haben, Fehler zu begehen, fasse ich mal so ein bisschen zusammen, was ich aus meiner nicht juristischen Perspektive so mitgenommen habe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Thema Urheberrecht. Und zwar, KI-generierte Werke sind per se erstmal nicht urheberrechtlich geschützt. Erst wenn wir sie weiter verarbeiten, können sie geschützt werden. Das heißt, ich kann die Sachen dann problemlos kommerziell einsetzen. Ich kann sie auf meine Webseite packen. Sie können aber auch dann von anderen, wenn klar ist, dass sie KI generiert sind, auch wieder kopiert werden. Das heißt, wenn ich AI-Assets in meinen Werbemitteln habe, können andere die genauso verwenden. Beziehungsweise es besteht das Risiko, dass sie das problemlos machen können. Und das ist der wichtigste Punkt jetzt erstmal bei dem ganzen Thema KI-generierter Content bzw. Werbemittel auch. Wir sollten da auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Wir dürfen auch Stilkopien machen. Wir dürfen den Stil von anderen dann auch kopieren. Wir können Romane wie Fitzek schreiben lassen etc. Das ist grundsätzlich alles erstmal nicht geschützt, weil nur die individuelle Schöpfung, wenn ich es jetzt richtig mitgenommen habe, geschützt ist, aber nicht die Art und Weise, wie etwas ausgeführt wird. Wenn die Gefahr besteht, dass du da einen Urheberrechtsbruch begangen haben solltest, dann macht auf jeden Fall Sinn, da mal so Reverse Engineering zu machen und mal die Rückwärtssuche einzugeben, sagen, die Agentur hat mir da jetzt SEO-Texte vorgelegt, ich schmeiß die mal bei Google rein und dann tauchen da Texte auf, die genauso sich lesen. Ja, schwierig. Also das heißt, in diesem ganzen Prozess, alles, was du veröffentlichst, sollte am Ende eine menschliche Instanz dahinter sein, die das Ganze nochmal checkt. Und ganz wichtig, dass das, egal ob ihr jetzt beim Zuhören auf Dienstleisterseite oder auf Unternehmensseite seid, es sollte vertraglich geregelt sein, inwieweit, in welcher Form KI eingesetzt werden kann. Weil das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man kann Kostenersparnisse dadurch haben. Gleichzeitig hat man natürlich auch wieder gewisse Risiken. Also diese Sachen vertraglich regeln und auch einfach gucken, dass eine menschliche Instanz dahinter ist, dass keine markenrechtlichen Probleme entstehen, dass keine urheberrechtlichen Probleme entstehen. Der größte Faktor ist da einfach wirklich, dass das menschliche Auge nochmal drüber schaut, weil der Faktor Mensch ist bei dem ganzen Thema halt der Entscheidende. Denn die Systeme geben uns einfach nur mehr Werkzeuge an die Hand. So, das zum ganzen Thema. Und wenn ich das so sicher wie möglich machen will, hat Thomas gesagt, erstmal KI komplett verbieten und dann gucken, welche KI-Systeme man in welcher Form zulässt. Das ist nicht der Alltag, aber es ist der sicherste Weg. Und andere Möglichkeit, das Ganze sicher zu machen, ist halt eine KI-Richtlinie, wo ich halt eben den Menschen bei mir im Unternehmen halt klare Regeln an die Hand gebe, wie sie KI einsetzen dürfen. Das verhindert nicht, dass es dann trotzdem irgendwie eine Schatten-KI geben kann. Gleichzeitig habe ich aber aus unternehmerischer Sicht alles in meiner Macht Stehende getan. Also diese Regelung ganz, ganz wichtig. Und wenn Thomas Head of Marketing irgendwo wäre, das Erste, was er machen würde, jemanden wie beim Thema Datenschutz, auch beim Thema KI den Hut aufsetzen, eine Person, die da den Überblick verschafft und das Ganze dann organisiert. Also KI und Recht, gar nicht so kompliziert, wenn man es eigentlich mal so runterbricht, aber gleichzeitig trotzdem eine ganze Menge an Dingen, die man falsch machen kann. So, das ist meine Zusammenfassung, Thomas, was habe ich vergessen?
Die ist top. Also natürlich gibt es tausend Dinge, über die man noch sprechen könnte, wie verbotene KI, Kennzeichnungspflichten bei Deepfakes und so weiter. So viele Details gibt es, aber das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und man sollte sich nicht verunsichern lassen, weil es ist bei allen neuen Technologien so, dass sie Gefahren mit sich bringen. Denken wir 30 Jahre zurück. Allein das Internet hat ja die Rechtswelt durcheinander gewirbelt. So ist es auch mit der KI. Und der Punkt ist einfach, im Marketingbereich muss man eben am Limit arbeiten. Also ich habe eben diese Metapher bemüht mit diesen Autos, die plötzlich 250 statt 50 Sachen fahren. Die Mitbewerber werden diese Autos nutzen. Das heißt, nicht in diese Autos einzusteigen, keine KI zu nutzen, ist keine Lösung. Der Punkt ist, im Marketing ist so ein bisschen wie in der Formel 1. Es gewinnen die, die am Limit fahren, nicht die, die hinterherfahren. Und um am Limit richtig fahren zu können, muss man die Limits eben können. Und im Recht ist es häufig so, dass man, wie du eben sagtest, in der Praxis nicht immer rechtskonform arbeitet. Aber wenn man an diesen Limits arbeitet oder sie auch überschreiten soll, dann sollte man, wie gesagt, die Limits und die damit verbundenen Gefahren kennen. Und erst dann kann man richtig abwägen, lohnt es sich, diese Gefahr einzugehen oder sollte ich vielleicht auch eher an dieser Stelle auf die Bremse treten, um dahinter weiter zu beschleunigen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wer mehr darüber erfahren will, wer da Unterstützung braucht, geht auf Thomas zu. Link zu ihm auf LinkedIn ist in den Shownotes zu seiner Webseite, auch zu Cert Ready, wenn ihr eure Leute ausbilden und zertifizieren lassen wollt. Wie ihr gehört habt, eine ganze Menge Kompetenz da. So, lieber Thomas, danke dir für all den Input. Es war ein großes Fest.
Es war mir eine Freude. Danke dir für die schönen Fragen.
Und dann, liebe Hörer, den Podcast natürlich abonnieren, mit 5 Sternen bewerten etc. Dann macht ihr mir eine große Freude und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.
Tschüss.